Willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Die neue Bundesregierung um Bundeskanzler Friedrich Merz ist nun knapp einen Monat im Amt. Erste Impulse, die auf wirkliche wirtschaftspolitische Veränderungen hoffen lassen, wurden gesetzt. Von einer Wachstumsinitiative mit 49 Maßnahmenbündeln und mehr als 120 Maßnahmen ist die Rede. Spannend ist dabei auch die Schaffung eines Digitalministeriums und die Besetzung von Ministerposten mit Personen, die direkt aus der Wirtschaft kommen. Das klingt erstmal nach Aufbruch. Aber die wirtschaftliche Gesamtsituation bleibt bescheiden. Der Sachverständigenrat für Wirtschaft hat in seiner Frühjahrsprognose erst letzte Woche die Wachstumsaussichten erneut gesenkt. 0% Wachstum des deutschen BIPs. Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin nunmehr schon seit 3 Jahren einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation. Auch weltpolitisch bleibt die Lage von viel Unsicherheit geprägt. Da wären vor allem die Handelspolitik der USA zu nennen, die gefühlt jede Woche Zölle einführt, erhöht, senkt oder temporär aussetzt und sich damit zu keinem verlässlichen Handelspartner mehr entwickelt. Wir wollen gemeinsam heute analysieren. Kommt jetzt mit der neuen Bundesregierung die wirtschaftspolitische Wende in Deutschland? Wie kann dies überhaupt in Anbetracht der schwierigen globalen Gesamtgemengelage gelingen? Und was bedeuten diese wirtschaftspolitischen Entwicklungen für den Bankensektor? Mein Name ist Jan Müller-Detard, ich bin Berater bei ZDB und freue mich, für die Diskussion heute Dr. Markus De Mari in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Markus ist Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomie am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Hallo Markus, herzlich willkommen zurück im Podcast. Das ist ja deine zweite Aufnahme mit uns. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch, dass ihr mich wieder angefragt habt. Es gab ja recht viel positives Feedback zum letzten Podcast und das hat mich sehr gefreut.
Genau. Und deswegen ist es klasse, dass du wieder dabei bist und wir sozusagen auf die gesamtwirtschaftliche Lage zusammenschauen. Ich würde auch direkt durchstarten. Wie gesagt, 6 Monate nach dem Bruch der Ampelregierung hat Deutschland nun seit knapp einem Monat wieder eine neue Bundesregierung. Endlich kann es losgehen, die Herausforderungen anzupacken. Sie könnten, ja, gegeben der weltpolitischen Entwicklungen, größer kaum sein. Wie ist dein erster Eindruck vom Start der Regierung Merz?
Mein erster Eindruck ist eigentlich gut. Es wirkt nach Aufbruch und möglicherweise auch nach Aufschwung. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das jetzt noch nicht so anzeigen. Aber ich glaube, dass die Politik da ganz wichtige Weichen gestellt hat. Stichwort Innovationen. Die Zusammenlegung der Themen Forschung, Technologie und Raumfahrt, das ist sehr wichtig, weil die Raumfahrt eigentlich eine ganz wichtige Bedeutung für den Technologietransfer in kommerzielle Produkte hat, den sogenannten Spin-off-Technologies. Und das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt viele berühmte Beispiele für diese Spin-off-Technologien. Jeder kennt den Klettverschluss und benutzt ihn täglich. Die Solarzellen sieht man mittlerweile auch auf mehr und mehr Hausdächern und Balkonen und natürlich auch das Infrarot-Fieberthermometer. Ja, eine Technologie, die man entwickelt hat, um den Wärmegrad von Sternen zu messen, kann man im Ohr für die Messung mit Fiebertemperatur verwenden. Und ich glaube, dass wir da eine gute Weichenstellung gelegt haben, indem wir jetzt auch sagen, Raumfahrt ist ein wichtiges Thema für uns. Und dabei geht es nicht nur darum, selbst auf dem Mond zu sein, sondern diese Technologien zu entwickeln, die aber auch eine quasi kommerzielle Nutzung möglich machen. Die Amerikaner sind da weiter. Es gibt seit 1976 ein NASA Technology Transfer Programm, das auf die Kommerzialisierung durch Lizenzierung setzt. Da gibt es eine Datenbank und auch eine sogenannte NASA Spin-off-Zeitschrift. Und pro Jahr sind da 50 Technologien drin, die kommerzialisiert wurden. Das ist eine pro Woche. Und das ist eine Menge, die dabei sind. Und das ist halt ein Booster für den technologischen Fortschritt. Und ich glaube, wir müssen da auch sowas Entsprechendes haben. Deshalb bin ich ein ganz großer Fan von Raumfahrt. Das zweite Stichwort ist die Bürokratie. Wichtig ist hier die Zusammenlegung von Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Es gibt viele lokale Projekte im Bereich Bürokratieabbau und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, wie zum Beispiel das Video-Ident-Verfahren. Ja, man muss nicht mehr selber in die Behörde, man kann auch quasi über Video das machen. Es gibt es in Wiesbaden und in Köln bisher, aber solche lokalen Projekte, die müssen einfach in die Breite transferiert werden. Und da ist es letztlich auch wichtig, dass die Behörden nicht jeder für sich arbeitet, wie man das normalerweise in der Behörde macht, sondern man muss kooperieren vom lokalen quasi deutschlandweit, muss vielleicht Prozesse auch standardisieren, möglicherweise gar nicht mehr neu entwickeln, sondern vielleicht auch von anderen Behörden sich abschauen und übertragen. Und es ist schon viel passiert an der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, aber zwischendurch gibt es immer noch mal so analoge Unterbrechungen. Zum Beispiel ein Beispiel, wenn man ein Führungszeugnis haben möchte, das kann man digital beantragen. Geht auf die Homepage des Bundesamtes und dann hat man quasi eine Schnittstelle zwischen Smartphone und Personalausweis. Den kann man nutzen, um die Daten einzulesen. Dann sind die in dem Formular alle drin. Aber es kommt dann noch irgendwann ein Schritt, wo man ein Formular ausdrucken muss, unterschreiben muss, einscannen und hochladen muss. Und ich glaube, da ist nochmal Raum, nochmal, das kann man auch noch digitalisieren. Und da müssen eigentlich, sagen wir mal, auch Juristen und Techniker und IT-Fachleute, die müssen da zusammenarbeiten an der Stelle, dass man da auch, sagen wir mal, noch mehr PS auf die Straße holt.
Ja, genau, das sind ja zwei super, ich finde, spannende Punkte. Einmal mit dem Thema Raumfahrt, aber auch das Thema Bürokratie. Wir hatten ja auch über einige Punkte in unserer letzten Folge mit dir, kurz nach der Bundestagswahl im Februar, gesprochen. Und zwar darüber, was das Land wirtschaftspolitisch jetzt braucht. Ein Stück weit, wir hatten sie, glaube ich, mal auch genannt, Wunschliste. Was davon findet sich denn jetzt im Koalitionsprogramm wieder? Und was fehlt aus deiner Sicht?
Wir haben ein paar Sachen drin, über die wir letztes Mal gesprochen haben, die man tatsächlich doch findet. Einmal dieser Themenbereich Transformation und Transformationsfinanzierung, der findet sich drin. Die Superabschreibungen stehen im Koalitionsvertrag. Garantien für risikobehaftete Investitionen, um immer Investoren auch, sagen wir mal, in Projekte zu bekommen, die halt neu sind, risikobehaftet sind. Dann findet sich also ein Mittelstandsfonds drin, der durch die Altmittel der nationalen Bankenabgabe finanziert werden soll. Und ein Investitionsfonds Energieinfrastruktur. Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung alles. Auch im Bereich der Kosten. Man findet da was zu Steuererleichterungen für Unternehmen, Strompreissenkungen. Das geht auch in die richtige Richtung. Der Bereich Innovationen ist drin, nicht nur mit der Raumfahrt, auch mit Venture Capital Förderung. Ich glaube, es ist wichtig für den Standort Deutschland, da auch, sagen wir mal, die Risikokapitalfinanzierung für neue und auch für stark wachsende Unternehmen zu fördern. Eine Erleichterung von Gründungsaktivitäten aus öffentlichen Forschungseinrichtungen finden wir hier. Ausbau der Forschungszulage für Unternehmen finden wir hier drin. Digitale Verwaltung hatte ich schon angesprochen. Aber auch die Förderung industrieller KI-Anwendungen. Was mir beim Venture Capital fehlt, ist, dass man es nicht so ganz zu Ende gedacht hat, weil das sind ja andere Arten von Finanzierungen als bei der Kreditfinanzierung, wo es eine feste Laufzeit gibt, sondern man hat hier einen Investor, der beteiligt sich, der will aber auch irgendwann wieder rausgehen, weil der ja nur für einen speziellen Abschnitt spezialisiert ist im Unternehmenszyklus. Und für den Exit haben wir eigentlich gar keine so richtigen Reformen drin. Hier fehlt mir eigentlich so eine Förderung von Börsengängen als Exit für die Start-up-Investoren im Koalitionsvertrag. Was mich aber überrascht hat oder was überraschend drinsteht, ist Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge.
Ja.
Das Thema Demografie ist ja eigentlich immer wichtig. Und dass wir es hier nochmal drin haben mit der Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge, finde ich nochmal gut.
Ja, das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Bei welchen Themen siehst du denn so die größten Herausforderungen?
Ich glaube, es gibt so ein paar ganz dicke Bretter. Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hatte ich schon angesprochen. Halte ich für eins dieser dicken Bretter, weil es da ja häufig gar nicht so sehr um Geschwindigkeit geht, sondern darum, dass keine Fehler gemacht werden. Wenn die öffentliche Verwaltung Fehler macht, sind das ja Kosten für die Bürger und Fehler dürfen eigentlich nicht passieren. Ich glaube, Umsetzungsprojekte dauern hier entsprechend auch deshalb länger, weil entsprechend keine Fehler gemacht werden dürfen. Diese Silicon Valley-Philosophie, Scheitern und Neuanfang, kann man hier nicht machen. Das ist eine ganz andere Sache und hier ist vielleicht auch eher die Herausforderung, dass Behörden voneinander lernen müssen, dass entsprechende Kooperation zwischen Behörden stattfinden muss, die vielleicht vorher auch nie so richtig was miteinander zu tun hatten. Zum Beispiel hat vielleicht eine Behörde in Norddeutschland, die ist gut in Digitalisierung und die muss das Wissen vielleicht nach Süddeutschland bringen, so als Beispiel. Und diese Art von Kooperation, die gab es sogar schon mal, nämlich nach der Wiedervereinigung, als die Steuerbehörden in den neuen Bundesländern ausgebaut wurden, gab es entsprechend Kooperationen, wo Mitarbeiter aus den alten Bundesländern in Behörden in die den neuen Bundesländern entsandt wurden und da entsprechend Schulungen durchgeführt haben. Und das ist vielleicht auch ein Modell, um die, sagen wir mal, öffentliche Verwaltung digitaler zu machen. Weil vieles ist ja nicht nur Technik, sondern auch Anwendung. Und da müssen entsprechend auch, sagen wir mal, Mitarbeiterschulungen stattfinden. Und vielleicht über solche Arten von Kooperationen. Und ich denke mal, dass man vielleicht auch, dass jetzt in einem Ministerium gebündelt ist, solche Kooperationen vielleicht auch fördern kann. Ich sehe auch Herausforderungen im Bereich Transformationsfinanzierung. Einfach die Frage dessen, weil es geht um neue Technologien, die etabliert werden müssen. Carbon Capture and Storage wäre so ein Beispiel oder Wasserstofftechnologie. Und die Frage ist, kennt der Markt eigentlich schon die Transformationsrisiken bei diesen neuen Technologien? Und kann der Markt diese überhaupt fair bepreisen? Oder sind Risikoprämien möglicherweise zu hoch oder zu niedrig? Auch die Frage, wie weit steigt die Verschuldung der transformierenden Unternehmen an? Und ist dies ein späteres Problem für die Unternehmen, die Refinanzierung brauchen oder vielleicht auch für den Finanzsektor, weil Unternehmen überschuldet sind? Und ich glaube, auch hier ist eine starke Zusammenarbeit der Bereiche Technologie, Finanzierung und Risikomanagement erforderlich. Und Venture Capital hatte ich ja eigentlich auch schon angesprochen. Da sehe ich auch noch gewisse Herausforderungen. Aktuell wollen nur wenige Unternehmen in den USA investieren, habe ich kürzlich gehört. Im letzten Jahr sah es ja noch ganz anders aus. Da hatten wir ja gehört, dass viele Unternehmen eigentlich gerne in die USA möchten. Ich sehe diese Trendwende als Chance für die Stärkung unseres Standortes. Und dafür ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns als Venture Capital Standort auch stärken. Gerade vor dem Hintergrund, wenn die USA und deren Venture Capital Standort vielleicht weniger interessant geworden sind. Und bei Venture Capital, das hatte ich ja schon gesagt, wir müssen vom Entry bis zum Exit denken. Also Einstiegsmöglichkeiten schaffen, dass Startups und Venture Capital Investoren zusammenfinden, aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, aus den Investments wieder rauszukommen. Und hier finde ich eigentlich die Stärkung der Börsengänge sehe ich hier als zentral an.
Jetzt hast du ja viele interessante Punkte angesprochen und vor allen Dingen ein Punkt, auf den ich nochmal genauer eingehen möchte, jetzt auch ausführlicher, das ist der Blick auf die USA. Eine Herausforderung ist hier sicherlich die Handelspolitik der USA. Hier zu Beginn die Frage, ja, wie abhängig ist Deutschland wirtschaftlich von den USA, um das erstmal besser zu verstehen?
Also wir exportieren sehr viele Waren in die USA, aber wir importieren Dienstleistungen aus den USA. Nur mal so ein paar Beispiele. Die Zahlungsabwicklung läuft zum großen Teil über die USA. Visa, Mastercard und PayPal sind amerikanische Unternehmen, deren Dienstleistungen wir importieren. Dann haben wir den Bereich der Betriebssysteme, also Windows, Android, iOS, alles Produkte amerikanischer Unternehmen. Unsere Internetsuche läuft zum Großteil über Google und Kommunikation, jeder nutzt WhatsApp. Alles auch wieder amerikanische Unternehmen. Und diese Dienstleistungen, die sind speziell, weil da gibt es sogenannte Netzwerkexternalitäten. Das heißt, der Nutzen für den Einzelnen steigt mit der Anzahl an weiteren Nutzern. Also WhatsApp ist deshalb von hohem Wert, weil andere Nutzer auch WhatsApp benutzen und man mit ihnen dann kommunizieren kann. Und aus diesen Netzwerkexternalitäten können sogenannte natürliche Monopole entstehen und der Markteintritt für neue Konkurrenten, der wird erschwert, weil die Nutzer natürlich nicht aus einem funktionierenden Netzwerk in ein neueres Netzwerk wechseln wollen. Und das macht es natürlich auch schwer, dass zu diesen Dienstleistungen europäische Alternativen entstehen. Damit ist natürlich auch so ein bisschen heikel, ob man diese Dienstleistungen auch von Seite der EU beispielsweise mit einer Digitalsteuer besteuern möchte.
Ich glaube, das ist ja auch mal das ganz Spannende, ne? Dass man bei diesem Handelsbilanzdefizit der USA immer vor allen Dingen sieht, ja, die starken Importe gerade von Industriegütern, die sozusagen wir jetzt exportieren, wie Autos und Maschinen und dergleichen. Aber was man, glaube ich, mal ein bisschen verkennt, sind halt auch die Dienstleistungsexporte der USA, die du gerade genannt hast, die ja auch einen Riesenanteil ausmachen. Finde ich an der Stelle auch ganz spannend. Was mich mal interessieren würde, ist, welchen Plan verfolgt eigentlich, wenn überhaupt es da einen Plan gibt, die US-Regierung mit ihrer Zollpolitik? Also wenn man an den Liberation Day denkt, mhm, mit Donald Trump, mit der großen Tafel und der, sag ich mal, spannenden Formel, wie er seine Zölle berechnet hat. Was ist denn sozusagen die Idee dahinter? Was ist das Ziel dahinter?
Die USA hat zwei langfristige Probleme, die entstanden sind, die sogenannten Twin Deficits. Das eine ist ein Defizit im Staatshaushalt, also die USA geben mehr Geld aus, als sie einnehmen, und das andere ist ein Defizit in der Leistungsbilanz. Also die US-Amerikaner importieren mehr, als sie exportieren. Das heißt, der Haushaltssektor, der konsumiert zu viel und spart zu wenig. Die Sparquote der USA ist deutlich niedriger als die in Deutschland. Und das kommt daher, dass der Zins zu niedrig ist für die USA. Und dieser niedrige Zins, der begünstigt eine Verschuldung. Also der Staatshaushalt, das Defizit im Staatshaushalt wird finanziert durch Schuldenaufbau. Und das Defizit in der Leistungsbilanz wird finanziert durch Konsumentenkredite. Und der Zins ist deshalb so niedrig in den USA, weil es einfach für internationale Investoren so attraktiv ist, US-Staatsanleihen zu erwerben. Diese hohe Nachfrage nach diesen Dollaranleihen, so das einzige Safe Asset, was es so gibt global, das sind die US-Staatsanleihen. Und durch diese hohe Nachfrage ist der Zins zu niedrig. Und damit sind alle Zinsen der USA zu niedrig, und das ermöglicht es den US-Haushalten, sich zu verschulden, und natürlich dem Staat selbst auch, sich zu verschulden. Und damit ist natürlich die Stärke des Dollars nicht nur ein Vorteil für die USA, sondern auch ein gewisser Nachteil. Und was eigentlich die USA machen müsste, das Problem ist langfristig entstanden, es muss auch eigentlich langfristig gelöst werden. Sie müssten eigentlich zu einer nachhaltigeren Ausgabenpolitik kommen, sowohl der Staat als auch der Haushaltssektor. Aber das ist jetzt nicht so Trumps Ansatz. Er will ein Quick Win haben. Er will ja immer Probleme über Nacht lösen. Und hierbei die Idee, machen wir Zölle. Dann wird weniger in die USA exportiert. Und es ist nicht so unattraktiv, wie Steuern zu erhöhen, weil müssen ja die anderen zahlen. Deshalb seine Idee, machen wir entsprechend Zölle, um vielleicht möglichst schnell ein Problem zu lösen mit unseren Twin Deficits. Statt zu sparen, setzen sie halt dieses Politikinstrument der Zölle ein.
Das finde ich so ganz spannend, weil es ist ja deutlich komplexer. Es führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass die Preise in den USA höher werden und dann wiederum die Privatkonsumenten sich im Zweifel stärker verschulden, um sich das noch leisten zu können. Ich glaube, das könnten wir jetzt noch hoch und runter diskutieren. Was mich aber stärker noch interessieren würde, auch gerade wieder aus der Blick aus Deutschland, aus der EU kommt, wie sollte sich denn Deutschland und wie sollten sich denn die EU am besten in so einer Situation verhalten?
Ich glaube, wir sollten erstmal abwarten. Auch wenn diese ganze Politik der US-Regierung zu Unsicherheit führt, aber ich würde erstmal abwarten, weil das mit den Zöllen ist ja mehr so eine Trial-and-Error-Politik. Also zuerst werden Zölle angekündigt, dann werden sie ausgesetzt, dann werden sie wieder erhöht. Und da kann noch viel passieren. Also ich würde erst mal abwarten. Ich glaube, dass die US-Regierung schon merken wird, dass sie mit den Zöllen auch ihrer eigenen Wirtschaft schaden wird. Und ich denke mal, dass es vielleicht am Ende doch etwas milder ausfallen wird, als es sich jetzt erstmal so anfühlt. Diskutiert wird ja eine Steuer für digitale Dienstleistungen als Vergeltungsmaßnahme. Ich glaube, das würde diesen Zollstreit zu sehr eskalieren. Ich würde erstmal davon absehen, vor allem weil wir ja natürlich sehr abhängig sind von diesen US-Importen und es natürlich auch an Alternativen für diese US-Dienstleistungen entsprechend fehlt. Was ich machen würde, wäre den Standort EU und den Standort Deutschland stärken. Wir haben ja gemerkt, für Unternehmen wird es weniger attraktiv, in die USA zu gehen. Es wird wieder attraktiv, dass sie hier bleiben. Ich glaube, wir müssen jetzt, es ist so ein guter Zeitpunkt, einfach die Rahmenbedingungen hier für unsere Unternehmen zu stärken, dass wir als Standort wieder attraktiver werden.
Ich finde, da hast du jetzt einen super spannenden Punkt aufgenommen. Das wäre auch so meine nächste Frage. Und zwar, gibt es denn dadurch, dass die USA jetzt als Handelspartner unsicherer werden und das ja auch, ich sag mal, weltweit gesehen, gibt es da denn positive Nebeneffekte für Deutschland, wo wir, ich sag mal, schon nochmal, was viele Sachen angeht, prinzipientreuer sind, eine Rechtsstaatlichkeit wirklich haben, also Rahmenbedingungen, die sich jetzt nicht so ad hoc ändern wie gerade in den USA. Also gibt es für Deutschland da Chancen, die den Standort Deutschland oder die der Standort Deutschland aktiver nutzen sollte?
Ich glaube, ganz zentrales: Unternehmen mögen keine Unsicherheit. Und die USA produzieren zurzeit sehr viel Unsicherheit. Das ist unattraktiv. Ich glaube, wir bauen hier sichere, verlässliche Rahmenbedingungen. Da ist, glaube ich, schon mal viel mit geschaffen, um Unternehmen auch entsprechend hier zu behalten. Und es stehen ja auch viele gute Sachen im Koalitionsvertrag drin, die man letztlich aber auch nur noch umsetzen müsste. Steuererleichterungen für Unternehmen stehen im Koalitionsvertrag, niedrige Energiepreise. Da kann man schon viel mitmachen. Und ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg hin, unseren Standort zu stärken. Wir müssen die Chancen jetzt nur nutzen. Also Transformation voranbringen, Innovation voranbringen und Wettbewerbsfähigkeit herstellen.
Und vielleicht hier nochmal, sag ich mal, in die Wunde reingefasst, auch meine Frage zu Beginn schon, die ich sehr spannend finde. Jetzt trotz gegebenenfalls dieser Chance, die sich ergibt, wie schwer bleibt es denn für die deutsche Wirtschaft unter den aktuellen, sag ich mal, geopolitischen Bedingungen, die wir auch gerade angesprochen haben, aus der Rezession rauszukommen? Kann es überhaupt gelingen, auch wenn die Rahmenbedingungen sich jetzt bei uns vor Ort noch so verbessern?
Die Zollpolitik hat ja so mal sozusagen den Vorteil für uns, dass mal die Rahmenbedingungen für Unternehmen wieder attraktiver werden, in Deutschland zu bleiben. Wegen dieser gesteigerten Unsicherheit, die Unternehmen nicht möchten. Aber die Zollpolitik hat natürlich auch viele entscheidende Nachteile. Zum Beispiel, dass sie eine globale Rezession auslösen könnte. Und davon wären wir als Exportnation natürlich sehr stark betroffen. Und unsere Prognose als Institut ist auch eher düster. Fürs Jahr 2025 sehen wir eher so eine Fortsetzung der Bewegungslosigkeit hier, auch unter erheblichem geopolitischen Druck. Dazu gehört die Zollpolitik der US-Regierung, die ja sehr unberechenbar ist. Wir sehen weitere weltwirtschaftliche Abkühlungen. Gerade für international aufgestellte Unternehmen ist das natürlich ein großer Nachteil. Und das macht nämlich einen Unterschied aus zwischen moderatem Wachstum und einer möglichen Rezession an dieser Stelle. Und zu dieser handelspolitischen Krise kommen natürlich auch noch bestehende Schwierigkeiten hinzu, die wir ohnehin auch ohne diese Zollpolitik schon gehabt hätten. Die Investitionsbedingungen sind im Moment nicht so gut, auch durch geopolitische Verwerfungen und damit einhergehenden Kostenschocks, beispielsweise im Bereich der Energie, die wir hatten. Mit China herrscht ein aggressiver Wettbewerb auf den Weltmärkten hier. Die Dekarbonisierung erfordert erhebliche Ressourcen von den Unternehmen natürlich auch. Die öffentliche Infrastruktur wurde lange Zeit vernachlässigt. Da sind erhebliche Investitionen notwendig. Digitalisierung schreitet nur langsam voran. Und wir haben natürlich auch den demografischen Wandel mit anhaltendem Fachkräftemangel und Belastungen für Sozialhaushalte. Also insgesamt haben wir noch einiges, sagen wir mal, an Reformen hier zu leisten, um wieder in so ein stabiles Wachstum letztendlich auch wieder reinzukommen. Um es zusammenzufassen, die Zeiten bleiben herausfordernd.
Das glaube ich auch. Was ich jetzt abschließend nochmal machen würde, ich würde vor allen Dingen nochmal auf Banken und auch den Finanzmarkt schauen und wie der sozusagen, ja, da, wie dort die Entwicklungen entsprechend sind, gegeben auch dem ganzen Kontext, den wir gerade diskutiert haben. Wir hatten ja gesagt, dass die US-Politik unter Präsident Trump insbesondere zu viel Unsicherheit führt, auch an den Finanzmärkten. Hat man ja gesehen, wie dort auch die Werte von Aktien enorm beispielsweise geschwankt haben oder wie jetzt auch das ganze Thema Staatsanleihen von den USA dort sich auch die Nachfrage entsprechend angepasst hat aufgrund der Unsicherheit. Was bedeutet dies aktuell für das Geschäft deutscher und europäischer Banken?
Die Finanzmärkte verarbeiten ja Informationen und reagieren ja auch sofort auf Informationen. Und die US-Regierung sendet ja gemischte Signale. Also erst Zölle, dann Aussetzungen, dann wieder neue Zölle. Aus Sicht des Aktienmarkts ist das Volatilität. Portfolio-Manager können eigentlich auch mit Volatilität umgehen. Das sind zwar Risiken darin enthalten in der Volatilität, aber sie bringt natürlich auch Chancen mit sich. Und auch an den Anleihenmärkten hat das natürlich Auswirkungen. Was wir gesehen haben, dass Kapital von den USA nach Europa fließt. Also es Kapitalflucht kann man vielleicht noch nicht sprechen. Dafür sind die, sagen wir mal, die Zeiträume noch nicht lang genug. Aber wir haben schon gesehen, US-Zinsen steigen und in Europa fallen die Zinsen durch diese Kapitalbewegungen und der Dollar wird schwächer und der Euro wird stärker. Die Frage ist natürlich, wie sich Portfolien hieran anpassen sollten. Naja, zentrale Frage ist hier, wird der Euro der neuere sichere Hafen, wenn vielleicht der Dollar diesen Status verlieren wird? Und ich glaube, in den kommenden Monaten müssen Asset Manager auch lernen, mit diesen Unsicherheiten durch die US-Politik auch umzugehen.
Ja, ich glaube auch, dass die Unsicherheit weiter bestehen bleiben wird und das auch für Banken weiter ein großes Thema sein wird, damit umgehen zu können. Ich möchte aber auch ganz gern mal einen Blick auf Zinsen und Inflation werfen, weil das ist natürlich für Banken auch ein super wichtiges Thema. Die Inflationsrate bewegt sich ja trotz der Unsicherheiten auf die Zielmarke von 2% und lag im April im Euroraum bei 2,2%. Ich glaube, für Mai ist es ähnlich um die 2%. Welche weiteren Zinsschritte können dieses Jahr denn erwartet werden? Wir zeichnen jetzt heute auf, einen Tag vor der nächsten Zinsentscheidung der EZB. Dann wissen wir sicherlich auch mehr, aber wie ist da deine Prognose?
Ich könnte mir vorstellen, dass noch Raum ist für zwei weitere Zinsschritte. Wir müssen ja sehen, wir haben zum einen Rückgang der Inflation zur Zielmarke, aber gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Schwäche. Und eigentlich ist Niedriginflation etwas, was mit einer wirtschaftlichen Schwäche einhergehen könnte. Und an der Stelle kann aber die Geldpolitik konjunkturelle Impulse setzen. Und ich denke, dass zwei Zinssenkungen da durchaus möglich sind, um entsprechend die Wirtschaft zu stabilisieren, um so eine abfallende Inflationsrate zu verhindern, was durch eine wirtschaftliche Schwäche auch ausgelöst werden kann. Also zwei Zinsschritte, glaube ich, mehr halte ich dann aber auch eher für unwahrscheinlich.
Was ja auch super interessant ist, wenn wir jetzt nochmal den Euroraum vergleichen mit dem Dollarraum, sagen wir, oder direkt den USA, divergiert ja die Zinspolitik immer stärker. Das kann man ja beobachten. Inzwischen liegt die Differenz der Leitzinsen bei über 2%. Was bedeutet dies denn für deutsche und europäische Banken?
Die höheren Zölle werden natürlich zu einer höheren Inflation in den USA beitragen. Und die Inflationsraten im Euroraum und USA, die werden möglicherweise auch auseinanderdriften und damit auch die Geldpolitiken. Das hat aber auch Einfluss auf den Wechselkurs. Und die EZB muss auch darauf achten, dass der Wechselkurs nicht ungünstig wird, weil wir natürlich auch Exportnationen im Europa haben, deren Konjunktur natürlich auch sehr stark am Exportgeschäft liegt. Von daher glaube ich schon, dass die EZB sich auch ein bisschen an die Fed anpassen muss in ihrer Geldpolitik. Und womit wir auch rechnen müssen, ist, dass der Druck der US-Regierung auf die Federal Reserve zunehmen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Probleme verlaufen wird, wenn die Fed die Zinsen aufgrund von Inflation anheben wird und dann entsprechend auch die Finanzierungskosten für den Staat und auch für Private, die ohnehin schon in den letzten Wochen angestiegen sind, dann nochmal weiter steigen werden.
Ja, ich glaube, ein ganz hohes Gut, was, glaube ich, auch der Finanzmarkt ganz genau beobachtet, ist, wie steht es um die weitere Unabhängigkeit der Fed? Ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und da wird man ja auch nächstes Jahr beobachten, wenn sozusagen Jerome Powell sozusagen ersetzt wird, dann neu ernannter Notenbankchef dann in den USA, wie da dann sich die Linie ändern wird, auch wenn Trump den entsprechend dann mit ernennt. Das ist, glaube ich, ganz spannend mit Blick auf das nächste Jahr und auch auf die nächste oder weitere Entwicklung diesbezüglich. Vielleicht abschließend hätte ich noch eine Frage, die vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach vorne guckt. Wie ist denn dein Blick auf das Geschäft deutscher und europäischer Banken für den weiteren Jahresverlauf? Wir haben ja gesagt, okay, die Unsicherheit wird weiter bestehen bleiben. Aber so generell, bist du da eher optimistisch unterwegs oder eher pessimistisch?
Also ich würde sagen, ich bin ja immer optimistisch, was das angeht.
Gute Grundeigenschaft.
Ich glaube, dass für die Banken noch so ein bisschen nachteilig ist, dass wir in so einer wirtschaftlichen Schwächephase sind und die Kreditnachfrage eher geringer ausfällt. Ich glaube aber auch, dass wenn sich die Aussichten wieder etwas aufhellen werden, dass dann auch die Kreditnachfrage wieder anziehen wird, auch mit möglichem Geschäft für die Banken. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Volatilität an den Märkten, die ja zugenommen hat, auch dazu führt, dass Banken mehr Risikovorsorge treffen müssen. Aber nicht, vielleicht nicht nur Banken, vielleicht muss auch jeder da entsprechende Risikovorsorgen treffen. Ich würde es mal so zusammenfassen, was ich so als empfehlen könnte, ist auf das Beste hoffen, aber auch auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Weil ich glaube, in unsicheren Zeiten kann sich niemand eine fehlende Risikovorsorge leisten.
Ja, sehr spannend. Markus, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da demnächst nochmal eine Fortsetzung machen, einfach weil das Thema so dynamisch ist und sich so viel entwickelt und wir natürlich immer nur Momentaufnahmen haben. Aber ich finde es super interessant, da auch zu sehen und eine Einschätzung auch in Zukunft zu bekommen, wie es bei dem Thema so weitergeht und wie du das einschätzt.
Hat mich auch wieder sehr gefreut und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
Ja, super, dann bis zum nächsten Mal. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns auch immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, was euch da interessiert, was euch beschäftigt, gerne per Mail oder Social Media. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.